Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Turned Around, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute über Superproduktivität, das große Ziel so vieler tendenziell innovationsgetriebener Unternehmen. Der Nutzen ist gewaltig, aber der Weg dorthin ist hart. Wir gehen ihn heute mal für Sie und unser Scout ist mein Podcast-Co-Host, der dem Wunsch nach Superproduktivität in seiner Arbeit als CEO und Unternehmenstransformator häufig begegnet. Hallo Rüdiger Tibbe.
Hallo Michael, ein spannendes Thema, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, dass ich mit dir jemanden habe, der sich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, dass ich direkt aus erster Hand erfahren kann. Du begegnest dem Thema ja oft in deinen Projekten. Was genau ist denn Superproduktivität? Wie wird das definiert?
Also Superproduktivität als Konzept stammt aus der Schnittmenge von Ingenieurwesen, Exzellenz in der Fertigung und modernen Innovationsprinzipien. Und es reicht zurück historisch auf einen Herrn namens Frederick Winslow Taylor. Die technisch versierten Zuhörer können ihn einordnen, und zwar im weitesten Sinne unter Scientific Management. Das ist praktisch mehr oder weniger das, was Refa hier gemacht hat in Deutschland. Also Arbeitsplatz, Gestaltung und Organisation. Und er hat eben angefangen so mit Zeitmanagement und so weiter. Ihm folgte dann der Mr. Deming, der auch dieses Thema auch in den Fokus genommen hat, aber mehr aus der Qualitätsschiene, aus der Qualitätsecke kam, kontinuierliche Verbesserungen und so weiter. Und die Superproduktivität setzt da jetzt praktisch noch eins drauf. Und wie das genau abläuft, das werden wir ja dann gleich diskutieren.
Deming fiel ja auch schon bei unserem Podcast, den wir Mitte Januar hatten, zum Thema Lean Management mit den japanischen Methoden. Das heißt, es gibt da Anknüpfungspunkte zwischen Ingenieurswissenschaft, technischem Wissen und operative Exzellenz. Das ist so im Kurzen und Ganzen die Superproduktivität.
So ist es, ja genau. Der Deming brachte ja damals einen Paradigmenwechsel. Ich habe viel, als ich in den USA lebte und arbeitete, viele seiner Kurse besucht, nicht von ihm persönlich, sondern von seinem Institut. Und er stellt halt die Qualität in den Vordergrund und die kontinuierliche Verbesserung. Und seine Prinzipien basieren so auf der statistischen Prozesskontrolle und den Fokus auf Systemdenken. Und diese Kombination oder diesen Ansatz jetzt eine Stufe höher zu heben, das ist die Superproduktivität. In den USA läuft es unter Hyperproductivity.
Bei der Recherche bin ich sehr oft auf den Namen Elon Musk gestoßen. Und nicht nur, weil ich mich bei Twitter rumgetrieben habe. Ist ganz interessant. Man kann ja von seiner politischen Entwicklung halten, was man will und da auch Punkte der Kritik finden. Aber was man ihm erlassen muss als Unternehmer, ist ja nicht nur erfolgreich, sondern er ist ja sehr tief drin. Bei Tesla und SpaceX postet er teilweise wirklich auch Ingenieursfachworte. Man merkt, dass er sich mit den Ingenieuren auf Augenhöhe unterhält und da auch wirklich verstehen will, wie die Sachen funktionieren und es meiner Meinung nach wahrscheinlich auch tut. Er ist so ein bisschen das Gesicht von Superproduktivität in der heutigen Unternehmenslandschaft. Du und dein Team, ihr habt ja selber mal mit Elon Musk zusammengearbeitet, als die Produktionshölle bei Tesla getobt hat. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn ein CEO wie Elon Musk mit seinen Ingenieuren an technischen Problemen oder Engpässen im Fertigungsprozess tüftelt? Wie funktioniert sowas in der Praxis?
Das ist ein komplett anderer Ansatz, weil er einfach sehr tief in das Problem einsteigt. Also er betreibt kein Micromanagement im ganzen Unternehmen, sondern Micromanagement eines oder des größten Problems in einer Zeitperiode in einem Unternehmen. Du hast ja in einem Produktionsunternehmen immer irgendwo irgendwelche Engpässe, ob das jetzt beim Produktionsstart ist, du kriegst dein Rohmaterial nicht, so wie es in der Corona-Krise war, oder dann später im Produktionsablauf an verschiedenen Produktionsmaschinen, Produktionseinheiten oder später in der Montage. Irgendwo gibt es immer einen Engpass. Und da ist halt einfach die Philosophie, direkt durchzusteigen auf das Problem und in das Problem reinzugehen. Also es ist ja üblicherweise, sitzt ja im normalen Unternehmen, sitzt ja im Management, dann wird berichtet, ja, wo haben wir denn Probleme? Ja, Rohmaterialprobleme. Dann wird es eins weiter runter delegiert aus dem Boardroom. Dann macht der Hauptabteilungsleiter, schickt seinem Abteilungsleiter, der Abteilungsleiter seinem Teamleiter, der Teamleiter an den Gruppenleiter und dann ist es endlich unten angekommen. Und dann geht's wieder zurück. Dann wird geantwortet, ja, das Problem besteht und das ist die Ursache. Dann geht's wieder zurück. Und so wird halt der Ball ständig hin und her geschoben und das vergehen Wochen und Monate, ohne dass irgendwas passiert. Wenn man sich jetzt Elon Musk aus der Erfahrung anschaut, der schneidet halt komplett rein. Also der durchtrennt diese Kette, die ich gerade genannt habe, geht an das Problem und diskutiert mit dem Ingenieur an der Maschine oder an der Montageeinheit, das Problem. Und sein Vorteil ist halt, dass er einen technischen Background hat und darüber hinaus einen sehr hohen IQ. Und daher, von daher sehr gut in der Lage ist, das Problem zu erkennen. Und es ist auch nicht so, dass er dann die Lösung vorgibt, ganz im Gegenteil, sondern meistens kommt es von den Ingenieuren direkt, weil die wissen es ja. Die werden halt oft nur ganz oben dann nicht mehr gehört. Und er sorgt eben dafür, dass das oben im Boardroom dann gehört wird. Und greift dann, wenn ich das nur kurz abschließen darf, relativ, also ich bin ja auch ein harter Hund, ja, aber da habe ich sogar mal mit der Nase gezuckt oder gerumpft. Der ist da schon ziemlich konsequent in der Umsetzung. Wenn also einer nicht performt, sind halt dann die Tage gezählt. Also diese Konsequenz ist schon fast nicht mehr zu toppen. Und das führt natürlich auch zum wahnsinnigen Druck in der Organisation. Das muss man auch ganz fairerweise sagen.
Zu dem Thema Druck kommen wir gleich nochmal, aber was ich sofort ansprechen will, ist das dünne Eis, auf dem man sich bewegt beim Thema Superproduktivität, was Mikromanagement angeht. Jetzt gibt es ja einen ganzen Haufen Beispiele von Unternehmen, wo die CEOs sich auch für befähigt hielten, direkt mit den Leuten am Band oder in der Entwicklung zu sprechen, reingrätschen, die Leute rausschmeißen, die nicht gefallen haben, und das Ganze ist natürlich im totalen Desaster geendet.
Kann passieren, wenn du das so machst, wie du es gerade geschildert hast. Aber hier jetzt, um bei Elon Musk zu bleiben und auch den Ansatz, den wir verfolgen, ist halt direkt an das Problem zu gehen und nur dieses Problem zu identifizieren und zu lösen und zu micromanagen, bis es gelöst ist. Und dann hast du ja das nächste Problem. Das ist so ein selektives Krisenmanagement in der Wertschöpfungskette im weitesten Sinne.
Bedeutet das, dass der CEO zwingend Ingenieurs-Background haben muss, wenn man Superproduktivität anstreben muss? Oder kann ich das auch mit einem BWLer, einem Juristen oder einem Marketing-Menschen machen?
Es gibt ja natürlich, wie du weißt, dann die Menschen, die mit technischem Verständnis, die dann sich auch befähigt fühlen, solche Dinge zu machen. Ich halte es für unmöglich. Und ich vertrete auch die ganz klare Meinung, an ein technisch orientiertes und getriebenes Unternehmen gehört an die Spitze ein Techniker. Gibt es auch viele Beispiele von früher, erfolgreiche Unternehmen, Mercedes, Porsche, alles begnadete Techniker vor dem Herrn. Das halte ich auch für sehr wichtig, weil du mit der heutigen Schul- und Universitätsausbildung so eine generische Ausbildung hast, also auch auf den Ivy Leagues. Das Motto, mit dieser Ausbildung kannst du alles machen, ob das jetzt ein Pharmaunternehmen ist oder ein Distributor von welcher Handelsware, spielt keine Rolle, das kannst du alles. Da bin ich halt völlig anderer Meinung, insbesondere für die technischen Unternehmen. Und da finde ich schon, gehört in die Spitze und am besten als CEO ein Techniker. Jetzt sagen dann viele, ja, unser CEO ist zwar kein Techniker, aber er ist technisch versiert und wir haben ja zusätzlich noch einen COO. Damit kann man es ausgleichen natürlich. Und trotzdem, ich bin der Meinung, einfach vom Signal her, weil es auch für die Truppe extrem wichtig ist, von der Motivation, dass eben, wenn jemand in die Fertigung kommt, der eben dieses technische Verständnis hat und auch genau versteht, was sein Mitarbeiter ihm sagen möchte und auch entsprechend aufgrund dessen entsprechende Maßnahmen einleiten kann und mit unterstützen kann, dann ist das ein großer Vorteil.
Das heißt aber auch, wenn ich Superproduktivität anstrebe als Unternehmen oder Unternehmer und ich habe so eine tolle CEO-Führungspersönlichkeit vorne dran, dann muss ich sicherstellen, wenn der oder die mir abhanden kommt, dass ich wieder sehr schnell mit so einem Top-Talent nachbesetze, weil sonst gehen die Produktivitätsgewinne wieder flöten.
Ja, also es ist natürlich schon wichtig, also Superproduktivität, ich sage immer, das ist eine Haltung. Also wir haben gerade so einen Fall, da ist in der Tat ein Techniker an der Spitze und der sagt, wir wollen jetzt Superproduktivität einführen. Und dann in den Gesprächen habe ich schon gemerkt, der ist nicht so ganz auf der Wellenlänge, ja, da hat sich da irgendwas anderes drunter vorgestellt. Dann habe ich halt so gefragt, wie oft gehen Sie denn zum Beispiel jetzt in die Fertigung? Ja, einmal so im Quartal. Das kann man vergessen. Man muss schon da in einer sehr hohen Frequenz sich in den Werken sehen lassen. Sonst kriegt man das auch nicht hin, sonst sieht man das auch nicht. Also das ist schon ein geübtes Auge, was dafür erforderlich ist. Und das geht halt nur durch Training, auch wenn ich dann den Techniker habe. Aber wenn ich die Haltung nicht habe, dann sage ich immer, das Superproduktivität ist eine Frage der Haltung, dann bringt das auch nichts.
Das heißt, ich brauche die richtige Person an der Spitze und ich brauche die richtige Haltung. Was braucht es denn noch an Voraussetzungen, damit man im Unternehmen erfolgreich Superproduktivität einführen kann?
In erster Linie mal muss man wissen, das ist schon ein Paradigmenwechsel, wenn ich das mache. Wichtig mal, es geht oben los, haben wir schon gesagt, an der CEO, am liebsten mit einem technischen Background. Auch die Führungskräfte sollten natürlich über technisches Fachwissen oder zumindest Verständnis verfügen, um mit ihren Teams zu interagieren. Ja, das ist extrem wichtig. Und man muss natürlich, das, was ich eingangs sagte, wenn das Problem im Management Board identifiziert wird und das dann über zig Stufen runter delegiert wird. Man muss auch bereit sein, diese Organisationsebenen zu reduzieren, um eben eine schnelle und direkte Kommunikation und eine Entscheidungsfindung herbeizuführen. Beispiel ist der Nvidia, der CEO, der überhaupt keine Hierarchiestufen mehr hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Direct Reports der hat. Das finde ich jetzt auch ein bisschen überzogen. Ja, also das, da glaube ich, so 30 Direct Reports. Das wird natürlich auch nicht funktionieren auf Dauer. Also du brauchst schon so Hierarchiestufen, aber es sollte halt extrem schlank sein. Ja. Und dann muss eben so im Bereich Personalentwicklung muss halt viel gemacht werden, viel Trainings, die dann eben auch in diese Richtung gehen, dass man diese neuen Managementpraktiken auch bis runter in die Arbeitsebene hinein delegiert. Und eben eine gute Fehlerkultur. Ja. Wenn ich heute als Mitarbeiter im Unternehmen auf einen Fehler stoße oder gar selber einen gemacht habe, darf ich mich nicht scheuen, diesen Fehler anzusprechen. Ich darf keine Angst haben, dass ich dann irgendwie gefeuert werde oder eine Abmahnung kriege oder sonst irgendwas, ja, sondern es muss halt einfach ein konstruktives Miteinander sein, konstruktiver Umgang miteinander im Sinne der Null-Fehler-Qualität. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Alles im Übrigen schon von den beiden vorgenannten Herren Taylor und Deming gepredigt. Das ist nichts Neues, alles schon da gewesen und man muss es halt nur tun. Es hat sich halt durch die neuen Philosophien, hat sich halt in eine Richtung entwickelt, die jetzt gerade für produzierende Unternehmen, für die Einführung von Superproduktivität nicht so optimal sind.
Das heißt also auch eine kommunikative Herausforderung, auf der einen Seite eine Agilität im Unternehmen zu erzeugen, dass die Leute die Sachen melden, die Probleme, die Sachen auch anpacken, offen sind für den Austausch, auf der anderen Seite aber trotzdem zulassen, dass ein recht mächtiger CEO tief in die Organisation hineinwirkt. Das ist ja oft ein Widerspruch, dass die Leute, die Eigenverantwortung übernehmen wollen, es überhaupt nicht mögen, wenn die Führungsspitze reinfunkt.
Gut, es darf natürlich jetzt nicht so ein Manager, so ein CEO der alten Schule sein. Ja. Also das wäre natürlich fatal. Also hier ist Empathie schon groß geschrieben. Diese Achtsamkeit und auch der Respekt, das ist extrem wichtig dabei. Aber dann kann man Großes erreichen. Ich meine, jeder hat eine andere Art, sich auszudrücken und so weiter. Ich komme dann auch nicht immer so extrem freundlich rüber, aber meint es eigentlich gar nicht so. Aber es ist wichtig, die Dinge auf den Punkt zu bringen und miteinander zu lösen, ja, und nicht jetzt irgendwie zu drohen und oder solche Sachen. Das finde ich, ist bei Tesla, da ist ein extremer Druck. Das ist halt nicht gut. Da muss man von wegkommen. Aber ich finde, wenn man einen empathiegetriebenen CEO hat, der auch diese technische Stärke mitbringt und da mit gemeinsam im Team sich auf die jeweiligen Krisen in einem Monat beispielsweise konzentriert, dann ist man schon ein Stück weiter. Ja. Und das darf auch nicht so sein, dass man eine ganze Liste hat von Fällen, sondern nur einen. Nur eins. Das größte Problem. Darauf gehe ich. Nicht auf alle, nur auf das größte.
Und das sorgt dann dafür, dass man die Organisation vor einer Überforderung, vor einem Burnout bewahrt, indem man sich immer nur ein oder zwei Sachen rauspickt. Eine Kaskade von einem schnellen, wichtigen Projekt jagt das nächste, kann ja auch sehr überfordernd sein für eine Organisation.
Richtig. Aber dadurch, dass du nur jetzt mal auf ein Problem gehst, sind ja die anderen jetzt mal so, in Anführungszeichen, stressfrei, wohlwissens, dass das Problem am nächsten Tag, in der nächsten Periode auch bei mir aufschlagen kann, weil sich es ja einfach auch in der Produktion, wie eingangs gesagt, immer wieder verschiebt. Also mal ist es der Wareneingang, fehlendes Rohmaterial, mal ist es ist der Versand, Plast aus allen Nähten, du weißt nicht wohin mit dem Zeug. Probleme verschieben sich einfach, aber man muss halt an das Thema rangehen und nach einer gewissen Zeit, und das glaube ich ist das Entscheidende, nach einer gewissen Zeit und mit der entsprechenden Unterstützung in der Personalweiterentwicklung ist es ein selbstlernendes System. Es geht in die Gene des Unternehmens rein und wird zur Kultur des Unternehmens. Das muss man erreichen, diesen Punkt. Das ist am Anfang schwer, besonders dann, wenn es gar nicht praktiziert wurde. Aber also wir haben da schon gute Dinge gesehen, so nach 2, maximal 3 Jahren sieht man da schon, wie das selber beginnt im Unternehmen. Natürlich hat man dann auch die Manager trainiert, entsprechend weitergebildet, kommt alles mit dazu. Aber da kann man große Erfolge erzielen und du kriegst eine ganz andere Kultur und auch Fehlerkultur insbesondere in das Unternehmen rein.
Die sind gerade in die Zahlen 2 bis 3 Jahre rausgerutscht. Dauert es wirklich so lang, bis das ein sich selbst verstärkender Prozess wird?
Ja, geht jetzt von einem Konzern mit einer gewissen Größenordnung. Ja, dann glaube ich, da weiß ich, das dauert einfach seine Zeit, bis du das bewegst. Ja, es gibt ja überall dann auch die Beratungsresistenten, die musst du erst überzeugen. Das dauert. Und da muss man einfach mal einige Beispiele sich rauspicken. Die müssen erfolgreich sein. Ja, das dauert schon seine Zeit.
Ich habe bei der Vorbereitung bin ich auf 2 Punkte gestoßen, die alle in einem Artikel standen oder in einem Kapitel mit der Überschrift Do's and Don'ts. Das fand ich ganz interessant. Die Do's, die haben wir jetzt im Prinzip schon besprochen, was man alles machen muss und was es für positive Folgen haben kann. Und die 2 Dinge, die man unbedingt daran ergänzen sollte, damit es funktioniert, diese agilen Sprints, waren einerseits Ruhephasen, also wirklich explizite Phasen der Reflexion, würde es, glaube ich, so genannt. Ja. Und das andere, dass der Rest des Unternehmens gewissermaßen in Standardprozesse auf Autopilot gestellt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist das, was ich sagte. Also man muss sich so vorstellen, du sitzt zusammen und sagst, was sind die Probleme? Es sind natürlich viele. Was ist das größte Problem? Dann gehst du auf das größte Problem. Die anderen Probleme gehst du mit diesem Prozess nicht an. Löst dann eben dieses eine Problem. So, und in der nächsten Woche, das ist mal überspitzt dargestellt zeitlich, in der nächsten Woche machst du das gleiche wieder. Was ist das größte Problem? Gehst auf das nächste Problem. So, und die anderen bleiben. Und so hast du in den anderen Bereichen, sag mal, eine stressfreie Zeit und das Unternehmen kann sich dann auch entsprechend erholen. Es ist aber nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt mal ein Problem und dann ruhe ich mich ein Jahr aus oder so. So ist es nicht. Also es ist schon ein kontinuierlicher Prozess, der eben durch diese Superproduktivität verstärkt wird. Und ja, der Stressfaktor, also wir haben das in Unternehmen gesehen, die es selber angefangen hatten, wo wir dann gesagt haben, na gut, können wir das eine oder andere anders machen vielleicht, weil es dort in der Mitarbeiterschaft zu extremen Stresssituationen gekommen war. Also die haben halt einfach die Flügel hängen lassen. Ja. Das war nicht mehr zu managen, weil der Stressfaktor zu hoch war.
Also der Druck wandert im Prinzip. Es ist zwar ein kontinuierlicher Prozess, es läuft permanent so ein Push-Projekt, aber für die einzelne Abteilung, für die einzelnen Mitarbeiter bedeutet es in aller Regel einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, whatever, trifft es mich, eine Stressphase und im Rest kann ich in Ruhe, in Anführungszeichen, meinen Job machen. Wie wichtig ist es in dem Kontext, dass die üblichen Prozesse gut organisiert und effizient sind? Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich einfach eine gut geölte Maschine habe, wo wenig Ausfälle passieren, Schäden passieren, die einigermaßen effizient sind, die nicht intensiv gemanagt werden müssen, anders gesagt.
Du sprichst jetzt von denen, die ich jetzt nicht anschaue.
Genau, die Standardprozesse. Wenn ich da ein Jahr lang nicht drauf schaue als Management, müssen die ja auch so gut laufen, dass sie nicht selbst wieder Engpässe erzeugen.
Ja gut, also ein Jahr lang nicht drauf schauen, das passiert hoffentlich nicht. Aber klar, du brauchst natürlich generell immer gute Prozesse. Aber auch hier ist es so, dass immer wieder Verbesserungen möglich sind. Das ist ja nichts für immer.
Aber anders gefragt, kann ich ein Projekt der Superproduktivität angehen, bevor ich die Hausaufgaben auf der Standardprozessebene gemacht habe?
Ja, weil das ist es genau der Punkt, worauf wir oft stoßen, dann wenn wir mit Management das diskutieren. Lass uns doch erstmal das andere organisieren. Nein, wir gehen jetzt hier, jetzt und heute auf dieses größte Problem und lösen das. Und in dem Zuge wird man nämlich dann feststellen, dass durch diese Lösungsansätze, die dann erarbeitet werden und im Übrigen dann nicht durch den, der da reingeht, also durch Elon Musk oder wenn es unser Team ist, durch unser Team, sondern das wird gemeinsam gemacht. Also das bitte nicht missverstehen, das ist nicht der Allwissende, der kommt und mit der Lösung, sondern es ist der kommt, der das Problem technisch genau versteht, aber nicht mit der Lösung daherkommt, sondern die Lösung dann eben delegiert sozusagen an das Team, an das Management und so weiter. Aber dafür sorgt, dass es eben in dem entsprechenden vereinbarten Zeitrahmen umgesetzt wird. So, und wenn du jetzt so eine Situation hast, das betrifft ja dann auch automatisch andere Bereiche. Also wenn du jetzt dieses größte Problem in dieser Woche löst, hat das ja natürlich Einfluss auch auf Bereiche, die jetzt gerade nicht mit dem großen Problem direkt zu tun haben. Und wenn du dann in dem Zuge feststellst, hier ist der eine oder andere Prozess auch nicht optimal, wird es ja gleich mit korrigiert.
Wenn ein Unternehmen Superproduktivität tatsächlich erfolgreich eingeführt hat, wo kann man denn erwarten, schnell zählbare Fortschritte zu bemerken? Was sind so Felder, die ihr in eurer Praxis immer wieder seht, wo die KPIs sich besonders schnell verbessern oder wo wirklich für jeden sichtbar Fortschritte erkennbar sind?
Krankenstand, Ausschussquote, Fehlerquote, Prozesssicherheit. Das sind die drei.
Und durch das ganze Unternehmen oder nur auf den Feldern, auf denen der Fokus lag zuletzt?
Ja, gut, das natürlich in diesem Bereich. Aber wenn du jetzt anfängst am Tag 1 mit dem ersten Projekt, ja, dann ist natürlich nur in diesem Bereich der Effekt sichtbar. Aber das muss man ja kontinuierlich machen. Geht ja dann durch das ganze Unternehmen durch irgendwann. Und dann hast du es für das ganze Unternehmen. Das muss ja das Ziel sein.
Du hast gesagt, der Krankenstand geht auch zurück. Ist das anekdotisch oder ist es empirisch belegt?
Das ist empirisch belegt.
Womit hängt das zusammen, deiner Meinung nach?
Motivation.
Wirklich jeder Mitarbeiter im Unternehmen bekommt mit, wenn Superproduktivität eingeführt wird. Also spürt das positiv am eigenen Leib.
Also das ist ja so, du bist ja in einer Verantwortung dann plötzlich. Ja, du weißt, ich bin jetzt hier, ich hatte ein Problem und ich habe das mit dem CEO direkt gelöst. Mit seinem Learjet kam der hierher in mein Werk, an meinem Platz und hat mit mir gemeinsam das Problem gelöst. Da wirst du nicht mehr krank. Also da bist du nur krank, wenn du krank bist. Das ist ja klar, oder? Da sagst du, Mensch, ich habe mit dem das zusammen gemacht. Das ist ja tolle Motivation. Der hat dir ja nicht gesagt, was der tun muss, sondern du hast ihm gesagt, wie es laufen muss. Das ist ja eine wahnsinnige Motivation. Und das ist ja heute in den Unternehmen, wenn man sich anschaut, das ist ja das Hauptproblem. Ja, dass die Mitarbeiter nicht mehr mitgenommen werden. Und ich sage immer, die wissen es am besten, die in der Produktion sind, an dem Arbeitsplatz oder an der Einheit, wo das Problem auftaucht. Die wissen am besten, woran es liegt. Das wird nur nicht heute gesehen. Da laufen dann die Management-Truppen vorbei und dann sagen sie, machen wir das, das, das und die werden gar nicht gefragt. Und das ist das Riesenproblem.
Das passt ja eigentlich sehr gut in die aktuellen Herausforderungen rein. Worunter wir in Deutschland wirtschaftlich am meisten leiden, ist die rückläufige Produktivität, zum Beispiel abzulesen am hohen Krankenstand und der fehlende Druck, Innovationen in den Markt zu bringen und agil zu handeln. Ingenieurstechnisch geschulte Führungskräfte sollten wir ja eigentlich auch in Hülle und Fülle haben.
Auch sehr gut ausgebildet. Ja. Man muss jetzt nicht da mit irgendwelchen Elite-Universitäten in den USA vergleichen. Wir haben hier in Deutschland Top-Universitäten und Hochschulen mit Top-Studiengängen und Ausbildungen. Da braucht man es nicht verstecken. Also es muss nur das Potenzial muss wieder geweckt werden. Das ist alles.
Wenn ich mir die Makrozahlen aber anschaue, die Produktivitätsentwicklung in Deutschland, kann man da nicht daraus lesen, dass sich in den letzten Jahren sehr viele Unternehmen in Richtung Superproduktivität weiterentwickelt hätten. Was ist deine Erfahrung? Kriegst du das Nischendasein?
Ja, absolut. Also ich bin schon der Meinung, dass da ein großes Potenzial steckt. Und natürlich haben wir andere Probleme. Man kann es nicht sagen, wir können Deutschland retten, weil zurzeit will ja jeder Deutschland retten, durch die Einführung der Superproduktivität. Das ist sicherlich nicht der Fall. Das ist ein kleiner Teil, aber ein wichtiger Teil. Und wenn ich jetzt mal auf ein Unternehmen, auf ein Produktionsunternehmen schaue, dann kann ich mit dieser Haltung sehr viel verändern.
Wer stößt denn solche Projekte, solche Veränderungen in aller Regel an, deiner Erfahrung nach? Sind es die Gesellschafter? Sind es die Vorstände? Sind es externe Berater wie ihr?
Wüsste ich jetzt gar nicht. Es ist eine Mischung. Ja. Wir haben das gehabt, dass wir von Gesellschaftern angesprochen wurden. Auch das Management selbst hat uns angesprochen. Sie wollen da in dem Bereich was machen. Berater natürlich, die das auf der Agenda haben. Also es ist eine Mischung aus allem. Mir ist es persönlich, ich bin so mit diesen Deming-Methoden, kontinuierliche Verbesserung, Kaizen und so weiter groß geworden. Also bei mir ist es im Blut. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Jemand, der dieses Glück jetzt nicht hatte, ich kann das gut nachvollziehen, dass es schwer ist, sich da rein zu denken und so reinzufuchsen. Von daher glaube ich, müsste man im sagen wir mal, Weiterbildungsangebot vielleicht nochmal was machen, um eben das Management und die neue Generation dafür zu begeistern. Also mich begeistert es jedes Mal wieder, wenn ich sehe, was damit erreicht wird, was damit erreicht werden kann, was früher damit erreicht wurde. Es ist einfach aus meiner Sicht der einzige und der richtige Weg.
Das ist ein guter Impuls, Rüdiger. Man sieht ja, dass sich ein bisschen was tut an dem Japan-Podcast, den wir neulich hatten. Das war ja ein Vertreter eines Private-Equity-Investors, der sozusagen fest angestellt ist, um genau diese Impulse in die mittelständischen Portfoliounternehmen systematisch reinzutragen. Also die wissen ja eigentlich, was sie tun, die Private-Equities. Die sehen dieses Potenzial auch.
Die Private-Equities sehen es genauso. Und da fand ich eben toll, dass die diesen Punkt aufgreifen, auch für mittelständische Unternehmen. Ja? Weil das ist überall das Gleiche. Ja, man muss das Thema einfach proaktiv angehen und es gibt so gute und bewährte Methoden, um das zu tun. Da muss man nicht mehr rumexperimentieren und es gibt auch gute Fachleute. Ja, also man kann auf dem Gebiet, wenn man es will, sehr schnell sehr viel machen.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Mittelständler ja fast schon relativ nah dran sind an der Superproduktivität, ohne es zu wissen, weil man hat ja einen engen Kontakt zwischen Führung und den Arbeitern. Man hat meistens einen Chef vorne dran, der die Produkte kennt, der sich stark engagiert. Man muss wahrscheinlich die Logik nochmal gerade ziehen und die Prozesse noch ein bisschen gerade ziehen, aber an sich, das Setup ist da wahrscheinlich eher vorhanden als in den Großkonzernen.
Absolut, absolut. Klar, das ist das eigene Geld. Ja. Das ist das eigene Geld. Der Unternehmer geht da natürlich jeden Tag in seine Fertigung. Beteiligung, der spricht jeden Tag mit seinen Leuten, klar. Also das ist ein völlig anderer Ansatz und die haben natürlich einen riesen Vorteil. Und die fahren eigentlich schon so eine super Produktivität, sehr häufig zumindest.
Das ist ein schönes Schlusswort, Rüdiger. Wenn ich es mal als Fazit zusammenfasse, würde ich sagen, meine These ist bestätigt worden. Superproduktivität ist mit die ambitionierteste Aufgabe, die sich im Management stellen kann. Super anspruchsvoll, aber sie hat enormen Nutzen. Korrekt?
Absolut. Sie hat enormen Nutzen. Man muss natürlich sich klar sein, wenn man es einführen möchte, was sind jetzt bei mir im Unternehmen die Vor- und Nachteile? Da muss man eben sicherstellen, dass man seine Unternehmensführung entsprechend schult, dass man über die entsprechende Struktur und Kultur verfügt, beziehungsweise bereit ist, diese dann einzuführen. Also es zieht schon was nach sich. Also es ist nicht so wie dieser eine Fall, der gesagt hat, wir haben schon mal angefangen, aber es funktioniert nicht so richtig. Das ist schon sehr tiefgreifend. Drum auch diese 2 bis 3 Jahre, das ist nicht unrealistisch.
Aber ich hoffe oder ich freue mich, dass wir heute einen kleinen Impuls gesetzt haben. Vielleicht greift der eine oder die andere es ja aus unserem Hörerkreis und versucht da mal was. Deine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes. Ich glaube, wer Lust hat, sich dazu auszutauschen, findet in dir jemanden, der offen ist.
Ja, sehr gerne. Und auch nur jetzt mal ein Gespräch zu führen, das hilft ja auch dann oft, ja, dass man einfach sagt, Mensch, wir haben das und das probiert, wie sehen Sie das? Bin ich gerne bereit, da mal auszutauschen.
Dann übergebe ich jetzt an unsere Hörer und sage, Rüdiger, danke für die exzellente Reiseleitung in diese wunderbare Welt der neuen Managementmethoden.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Michael.
Und damit beschließe ich unsere heutige Podcast-Folge und wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und natürlich viel Erfolg bei Ihrer weiteren Suche nach noch mehr Produktivität. Rüdiger Tibbe und ich verabschieden uns für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Turned around. Aus. Initiator Rüdiger Tibbe, Excellence Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.